Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören Kontext zum Thema Schweizer in Berlin. Von Hitlers Herrschaft bis zur Teilung der Stadt in Ost und West, in Berlin ereignete sich ein großes Stück europäischer Zeitgeschichte. Das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich zeigt am Schweizerischen Archivtag von morgen Samstag bisher unveröffentlichtes Material, das einen besonderen Schweizer Blick auf Berlin dokumentiert. Wir erlebten Journalisten, Diplomaten und Künstler die politisch brisanten Zeiten in dieser Stadt und was erzählten sie davon später zu Hause? Eine Sendung von Sabine Bitter. Wer in den 1930er Jahren als Journalist Korrespondent einer Schweizer Zeitung wurde, hatte es zu was gebracht. Hermann Böschenstein war einer von ihnen. Im Herbst 1935 ging er für die Basler Nachrichten nach Berlin.
Ich habe dann im März diese berühmte Reichstagssitzung miterlebt, in der bekannt gegeben wurde, dass die deutschen Truppen in die Rheinlande einmarschiert seien. Und dann folgten diese Reichstagswahlen mit den 99% Stimmen für Hitler und die große Zahl der Beförderungen in der Wehrmacht. Und die ganze Aufrüstung war im Gange.
Der Journalist und Historiker Hermann Böschenstein erinnerte sich daran rund 40 Jahre später in einem Kolloquium im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich. Das Archiv, das bis vor kurzem von Klaus Urner geleitet wurde, hat in den 1970er Jahren damit begonnen, regelmäßig Zeitzeugen zu Gesprächen einzuladen, an denen bis heute jeweils ein kleiner Kreis von historisch Interessierten teilzunehmen pflegt. Die Frage, wie sich Hitler mit seinem Regime durchsetzen konnte, wurde in diesen Kolloquien immer wieder aufgeworfen. Hermann Böschenstein:
Wir fragen uns, wie war es möglich, der Weg von Weimar nach Auschwitz oder der Weg von Bismarck zu Hitler. Aber nicht war in der Zeit, als ich nach Deutschland kam, 1935, da hat niemand so etwas wie Auschwitz sich vorstellen können. Das heißt, es haben es schon einige hellsichtige Leute. Dass es ein Verbrecherregime war, das hätte man seit dem 30. Juni 1934 wissen können.
Böschenstein spricht damit den Entscheid von Hitler an, die Mitglieder der Sturmabteilung SA mit ihrem obersten Chef Ernst Röhm ermorden zu lassen. Ihnen wurde von den Nationalsozialisten unterstellt, einen Putsch gegen Hitler zu planen. Der Berlin-Korrespondent Böschenstein erinnert sich weiter an einen von Hitler pompös inszenierten Auftritt.
Hitler habe ich zum ersten Mal kurz nach meiner Ankunft im Oktober 1935 gehört. In einer Rede, die nur sehr summarisch in der deutschen Presse wiedergegeben wurde. Ich war kolossal gespannt, das gebe ich zu, ich war ungeheuer aufgeregt. Nun zum ersten Mal dieses Phänomen aus der Nähe erleben zu können. Ich bekam also eine Karte zur Deutschlandhalle, die 30.000 Personen umfasste. Fuhr da hinaus, von diesem letzten Rundplatz aus, vom sogenannten Adolf-Hitler-Platz, bis zur Deutschlandhalle war alles Spalier mit diesen Fackeln und Blasmusik, also diese Märsche, nicht wahr? Und dann hörte man von Weitem, wir hatten natürlich Sonderplätze, die Halle war gesteckt voll, hörte man von Weitem schon diese brausenden Heilrufe, die Spannung stieg immer höher. Dann kam das Heil, Heil und die Zehntausende von Leuten und der Hitler erschien und es war alles schon irgendwie eine gewaltige Vorbereitung. Und dann kam die Begrüßung durch den Gauleiter Berlin, das war der Goebbels. Und nachher betrat also Hitler das Rednerpult und da kam diese Rede, die von einer unglaublichen Banalität war.
Banal, aber böse. Die Rede habe ihm klargemacht, dass die Jüdinnen und Juden in Deutschland in höchster Gefahr waren.
Das war eine Kriegserklärung an die Juden. Ich bin nachher nach Hause gegangen und habe meiner Frau gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, dass es noch Leute gibt hier, dass es noch jüdische Leute gibt, die eine Möglichkeit haben, aus Deutschland herauszukommen und hier geblieben sind. Die Art und Weise, wie er ihnen den Untergang vorausgesagt hat.
Die Befürchtung, dass sich da ein Völkermord anbahne, äußerte Hermann Böschenstein auch in der Schweiz, etwa in Gesprächen mit dem CVP-Bundesrat Giuseppe Motta. Motta leitete zwischen 1920 und 1940 das politische Departement und bat den Korrespondenten Böschenstein um Informationen, wenn dieser in den Ferien in der Schweiz war.
Er wollte mich anhören. Um abends um 6 Uhr bin ich in sein Büro gegangen, er hat mich lange zurückgehalten und ich habe zum Beispiel im Sommer 1936 versucht, den Bundesrat Motta beizubringen, dass ein Regime von Verbrechen am Ruder sei und dass früher oder später eine Katastrophe hereinbrechen werde.
Böschenstein argumentierte gegenüber Bundesrat Motta nicht in erster Linie mit der Gefahr für die Juden, sondern brachte andere Bedenken an. Dazu sagt Christoph Manasse, Historiker im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich.
Er versuchte über die Situation zum Beispiel der katholischen Kirche zu berichten bei Treffen mit Bundesrat Motta und ihm auch klar zu machen, wie die Situation in Deutschland sei. Er versucht ihn dann auf dieser Schiene anzusprechen, weil er dachte, Motta als Katholik würde dafür vielleicht auch empfänglicher sein, als wenn er über andere Sachen berichten würde.
Böschenstein nannte etwa den Prozess gegen den Bischof von Meißen.
Und ich habe Motta gesagt, sehen Sie, wenn Sie das miterlebt haben, wie diese katholischen Bischöfe behandelt wurden, wie man ihnen Devisenvergehen, Homosexualitäten, weiß ich was alles vorgeworfen hatten, wie man systematisch versucht hat, die katholische Kirche zu unterminieren. Motta hat gesagt, ja, lieber Herr Böschenstein, aber Sie können doch nicht übersehen. Da ist Reichsaußenminister Freiherr von Neurath. Sein Stellvertreter ist Staatssekretär von Bülow. Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk. Reichsverkehrsminister Els von Rübenach, aus dem Zentrum hervorgegangen. Das sind doch alles gut erzogene Leute. Natürlich sind das national eingestellte, konservative Leute. Aber das sind doch keine Verbrecher, das sind keine Mörder. Die werden doch auf die Dauer es nicht zulassen, dass diese Elemente, die sie als kriminell bezeichnen, die Oberhand gewinnen. Ich habe gesagt, gut, also warten wir ab, aber Sie werden sehen, dass diese Leute nur so lange in der sogenannten Reichsregierung sitzen, als sie als Aushängeschild dem Regime dienen.
Der Berlin-Korrespondent sollte Recht bekommen. Noch in den 1970er Jahren konnte er nicht verstehen, warum ihm der Bundesrat damals nicht hatte glauben wollen.
Sehen Sie, das hat eben Herr Motta nie begriffen.
Bundesrat Giuseppe Motta ließ sich also vom Journalisten Böschenstein informieren. Doch dies schien ohne Wirkung zu bleiben. Der Historiker Christoph Manasse sagt dazu,
Motta war Außenminister, aber er war auch eingebunden in das diplomatische Korsett und hatte auch andere Interessen, zum Beispiel die Beziehungen zu Deutschland gut aufrechtzuerhalten.
Böschenstein blieb nicht lange in Berlin. 1937 schien er dem Regime nicht mehr genehm zu sein. Seine Aufenthaltsbewilligung wurde nicht mehr verlängert und er musste ausreisen. Wie schwierig es damals gewesen war, sich in der Diktatur verlässliche Informationen zu beschaffen, berichtete ein anderer Journalist, der politische Korrespondent der NZZ in Berlin, Urs Schwarz. Er legte in einem weiteren Kolloquium im ETH-Archiv für Zeitgeschichte in den 1980er Jahren dar, dass die Schweizer Gesandtschaft in Berlin für ihn die erste offizielle Anlaufstelle war.
Natürlich erwarten Sie, dass die Gesandtschaft, die schweizerische, eine der ersten Quellen ist. Es war ja natürlich, dass man sich dorthin begab, um sich informieren zu lassen. Es war nicht sehr ergiebig.
Auch der Schweizer Militärattaché sei keine ergiebige, verlässliche Quelle gewesen, sagt Urs Schwarz. Denn dieser habe vor allem auf dem Tanzparkett geglänzt.
Ein Wort über den Militärattaché, das war Oberst von Werth, der Walzertraum, wie man ihn nannte, der blindlings die deutsche Armee bewunderte und alles glaubte, was man ihm sagte. Und der eine komische Figur war, sowohl in der Schweizer Gesandtschaft wie in den deutschen Militärkreisen, wo seine Naivität allzu sehr auffiel.
Da war weiter das deutsche Auswärtige Amt mit einer Presseabteilung, das sich um die Journalisten bemühte.
speziell in einer täglichen Pressekonferenz an der Wilhelmstraße, wo der berüchtigte Gesandte Schmidt einen Vorsitz führte, der ja die schweizerischen Journalisten nach Sibirien oder ins Jenseits verbannen wollte.
Die Verbannung nach Sibirien sei als Chiffre zu verstehen, sagt der Historiker Christoph Manasse.
Nicht, dass sie nach Sibirien geschickt wurden, sondern einfach, dass sie ausgewiesen werden sollten, wenn sie zu kritisch über die Situation berichten sollten.
Unter den vielen regimetreuen Kräften im Auswärtigen Amt habe er aber doch den einen oder anderen brauchbaren Informant gefunden, berichtete Urs Schwarz.
Dann waren verschiedene Leute da, die einfach statt in die Armee eingezogen zu werden, in die Presseabteilung gekommen waren und dort ihren Militärdienst gewissermaßen leisteten. Leute, zum Beispiel ein Österreicher, Schneditz, der absolut keine Sympathie für Deutschland und für die Nazi hatte, der aber da getreulich seinen Dienst versah, von dem man aber doch allerlei erfahren konnte.
Die Berlin-Korrespondenten wurden vom Regime umworben. Neben dem Auswärtigen Amt wollte auch das Propagandaministerium mit einer täglichen Pressekonferenz und warmen Mahlzeiten die Journalisten für sich einnehmen. Und schließlich gab es auch noch den sogenannten journalistischen Stammtisch.
An dem Amerikaner, Dänen, Japaner und die Journalisten aus den baltischen Staaten, die damals von der Sowjetunion annektiert schon waren, teilnahmen. Bei diesen Stammtischsitzungen lud man jeweils führende deutsche Politiker, also Minister ein, die bereitwillig kamen und dann über ein Glas Wein oder nach vielen Gläsern Wein jeweils viele Dinge erzählten, die sie besser ungesagt gelassen hätten.
Keine gute Presse in Berlin hatte der Schweizer Gesandte Hans Fröhliche. Der ehemalige NZZ-Korrespondent Urs Schwarz sagte über ihn:
Er war ein liebenswürdiger, sehr, sehr anständiger Mensch, der sich sehr leicht blenden ließ. Er wusste nicht viel, er war nicht besonders gut informiert.
Und weiter?
Er hatte einfach die Auffassung, ja, nicht anzustoßen, keine Schwierigkeiten zu schaffen, einfach immer zurückzuweichen, um so die Schweiz durch diese schwierigen Zeiten hindurch zu lotsen.
Fröhlicher war nicht nur Gesandter in Berlin, sondern auch Schlossherr im bernischen Konolfingen. Er starb 1961 in jenem Jahr, in dem in Berlin die Mauer gebaut und die Stadt geteilt wurde. Der Journalist Hermann Böschenstein sollte in der Zeitung Der Bund einen Nachruf auf Fröhlicher schreiben.
Fröhlicher habe ich persönlich sehr gut gekannt. Wir haben uns noch einige Wochen vor seinem Tod haben wir uns in einer Gesellschaft getroffen und fast umarmt. Und wie er dann gestorben ist, hat mich der Bund gebeten, den Nachruf zu schreiben. Und ich habe dem Bund gesagt, ich kann den Nachruf nur schreiben, wenn ich alles in Erinnerung rufe, seine dummen Reden in München. Das muss ich alles erzählen. Und der Bund hat mir gesagt, Sie haben freie Hand. Ich habe dann dem Gemeindepräsidenten von Konolfingen telefoniert und gesagt, was machen Sie mit dem toten Fröhlicher, dem Schlossherrn von Urselen? Und der Gemeindeamann hat mir gesagt, wir begraben ihn auf einem Ehrengrab bei der Kirche, denn er war der mustergültige Schlossherr für uns. Am Sonntagmorgen kam er in den Viehstand mit den Bauern. Er kam an jedes Schulfest, er ging mit dem Fleischer und dem Bäcker auf die Jagd. Er war der ideale Schlossherr. Das habe ich dann in meinem Nachruf vom Ehrengrab bis zur Jagd mit dem Bäcker und dem Metzger schön beschrieben und nachher langsam herumgedreht auf seine nationalsozialistischen Sympathien und alles gesagt, was ich sagen wollte. Und kurze Zeit darauf hatten wir eine Sitzung des Gesellschaftsrates der Geschichtsforschenden Gesellschaft und dort traf ich zwei Freunde nach der Sitzung und einer, der zu mir sagte, hast du das gelesen im Bund? Wie kann man von einem Toten noch solche Geschichten wieder aufwärmen? Der Mann, der diesen Artikel geschrieben hat, der hat meiner Auffassung nach einen schweren Taktverstoß begangen. Ich habe ihn reden lassen und am Schluss habe ich gesagt, der Mann, der das geschrieben hat, steht hier vor dir.
Böschensteins Äußerungen sind aufschlussreich. Zum einen verweisen sie auf einen seltsamen Männerbund. Ein prominenter Journalist ist mit dem ehemaligen Schweizer Gesandten befreundet, man war ja schließlich zusammen in Berlin, und kritisiert ihn gleichzeitig als Nazisympathisanten, der dumme Reden hielt. Aufschlussreich ist auch, dass es in der Schweiz 1961 immer noch als unpassend galt, die Nazi-Sympathien von Schweizern im Staatsdienst zu erwähnen. Dies, obwohl Fröhlicher bereits während seiner Zeit in Berlin kritisiert worden war, etwa als er dem Bundesrat 1940 vorschlug, die Schweiz solle aus dem Völkerbund austreten und sich auf die Freundschaft zu Deutschland und Italien stützen. Gregor Spuler, ehemaliges Mitglied der Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg und neuer Leiter des ETH-Archivs für Zeitgeschichte, sagt über den ehemaligen Schweizer Gesandten in Berlin:
Wir haben hier kontroverse Aussagen über Fröhlicher zusammengestellt aus unseren Kolloquien, und Fröhlicher selbst war sicher immer eine sehr umstrittene Person. Die Mehrheit sieht ihn heute sehr skeptisch. Aber wir haben hier schon auch Leute aus dem Kreis der Diplomaten, der Gesandtschaft, die fanden, er hat die Interessen der Schweiz letztlich sehr gut wahrgenommen. Es ist nicht zu einem Krieg gekommen, die Schweizer Wirtschaftsverhandlungen waren letztlich erfolgreich. Also diese Verdienste werden von gewissen Leuten in den Vordergrund gestellt. Andererseits muss man sagen, die Anpassungsbereitschaft von Fröhlicher ging sehr weit. 1941 schrieb er, dass sich für die Tötung von Behinderten durchaus Vernunftgründe anführen lassen in Kriegszeiten. Das sind natürlich Fragen, wo hat seine Anpassungsbereitschaft überhaupt eine Grenze gekannt.
Nach Kriegsende 1945 ging es für die Angestellten der Schweizer Gesandtschaft in Berlin erst einmal darum, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Doch das war nicht so einfach, sagt der Historiker Christoph Manasse.
Das Problem war, dass die Schweizer eben auch keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion hatten.
Die Sowjets brachten denn auch das Personal der Schweizer Gesandtschaft zunächst einmal nach Moskau. Max König, der zwischen 1939 und 1945 im diplomatischen Dienst in Berlin tätig war, erinnert sich in den 1990er Jahren daran.
Wir waren in Ausweichquartiere abmarschiert, wo wir bombensichere Unterstände hatten, und wurden dann später von den Russen eingesammelt, einen Tag oder zwei in eine Stadtwohnung eingesperrt und dann auf die Bahn gebracht. Und dann ging es los in Richtung Osten. Wir hatten ja keine Beziehung mit der Sowjetunion und wir wussten deshalb nicht, was mit uns passieren würde. Wir waren ziemlich beunruhigt. Aber in Moskau erschien dann ein Beamter des Protokolls, sehr höflich, sagte, wir würden am nächsten Tag in einen Zug gesetzt nach der Türkei.
Das Gesandtschaftspersonal blieb eine Woche in Ankara hängen, konnte dann mit einem US-amerikanischen Flugzeug nach Kairo, eine Woche später nach Algier weiterreisen und von dort mit den Franzosen nach Paris fliegen, um dort schließlich den Zug nach Bern zu nehmen. Wie stand es damals um die Beziehungen der Schweiz zur Sowjetunion? Dazu sagte Diplomat Felix Schnieder in einem Kolloquium in den 1980er Jahren:
Wir alle können uns daran erinnern, dass der Versuch der Schweiz nach dem Krieg, mit der Sowjetunion normale Beziehungen herzustellen, zunächst gescheitert ist. Einer der Schritte, die schließlich doch zu einer Lösung dieser Frage führten, war der Empfang einer sowjetischen Militärmission zur Organisation der Heimkehr von ca. 10.000 russischen Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern, die in der Schweiz Zuflucht gefunden hatten.
Nach dem Krieg ging es auch darum, neue Verbindungen mit Berlin aufzunehmen. Felix Schnieder war zwischen 1949 und 1954 Chef der schweizerischen Delegation in Berlin, die bei den vier alliierten Besatzungsmächten akkreditiert war.
Die Errichtung des Viermächtestatus in Berlin machte es dann möglich, wieder einzelne Beauftragte des politischen Departements nach Berlin zu entsenden und sich auch um das Gebäude der Gesandtschaft und im britischen Sektor der Stadt zu kümmern. Die Errichtung einer offiziellen schweizerischen Vertretung in Berlin schien dagegen zunächst kaum möglich. Die Siegermächte hatten nämlich nur Staaten, die Kriegsgegner Deutschlands gewesen waren, eingeladen, sich in Berlin durch Militärmissionen vertreten zu lassen.
Die Delegation bemühte sich darum, Schweizerinnen und Schweizer zu unterstützen, die aus jenen ehemaligen deutschen Gebieten auswandern wollten, die jetzt zur Ostzone gehörten.
So wurde unter anderem für die Heimkehrer eine Villa in Grunewald gemietet, wohin Landsleute ihre Habseligkeiten aus Ostdeutschland bringen und von wo sie schließlich heimfliegen konnten. Mehr Aufmerksamkeit und Einsatz als die Heimschaffung verlangte die Betreuung der ca. 5000 Landsleute, die an ihren Wohnorten in Ostdeutschland und in Ostberlin bleiben wollten.
und ihrerseits Hilfe brauchten, etwa Lebensmittel oder Entschädigungen für verstaatlichte Betriebe. Da waren zum Beispiel die sogenannten Abmelkbetriebe. Dazu der Historiker Christoph Manasse.
Diese Abmelkbetriebe waren zwar eigentlich Bauern in der Stadt Berlin, die 4 oder 5 Kühe hatten, Schweizer Bauern, und die Milch dieser Kühe direkt an den Mann brachten. Und die Kühe wurden ernährt durch das Gras auf den Schlammwiesen vor der Stadt. Dort wurden die Abwasser der Stadt Berlin verteilt und das wirkte dann auch als Dünger.
Der Diplomat Felix Schnieder erinnerte sich an die Auflösung dieser Betriebe.
Infolge der staatlichen Lenkung der Wirtschaft, besonders infolge der Unmöglichkeit, den Viehbestand immer wieder mit leistungsfähigen jungen Tieren zu erneuern, kamen diese Abmelkbetriebe in Schwierigkeiten. Die Abgeltungsaktion ermöglichte es ihnen, ihr Vieh an die ostdeutsche Regierung gegen Zahlung in der Schweiz abzutreten. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat konnten sie hier über Entschädigungen von zusammen immerhin 300.000 Franken verfügen.
Wirtschaftlich war die Ostzone für die Schweizer Unternehmer nicht mehr interessant. Kulturelles Engagement dagegen war gefragt. Die Schweiz warf einen neuen Blick auf Berlin, sagt der Historiker und Leiter des Archivs für Zeitgeschichte der ETH Zürich, Gregor Spuhler.
Nach 1945 wechselt dann die Perspektive, dann ist dann eher der Blick auf eine quasi zerstörte Stadt und ein geteiltes Land. Und da kommt dann so ein Selbstverständnis auf der Schweizer, die dieser deutschen Gesellschaft etwas beibringen können, sei es im kulturellen Bereich, sei es punkto Demokratie und Bildung und so weiter.
Diese Aufgabe übernahm Hans Lacher, der zwischen 1954 und 1960 Leiter der Schweizer Delegation in Berlin war. Er organisierte kulturelle Anlässe, die anfänglich auch der Bevölkerung in der Ostzone zugänglich waren. Schweizer Künstler und Künstlerinnen traten in Berlin auf, wie etwa die Sängerin Maria Stade. Hans Lacher erinnerte sich in einem Kolloquium Mitte der 1980er Jahre.
West-Berlin war quasi die einzige Stelle, wo der eiserne Vorhang etwas durchlässig war und von wo aus wir mit unserer Kulturwerbung nach drüben wirken konnten. Ich habe diese Chance einem sonst gewiss doch sicherlich verhältnismäßig einseitig orientierten oder informierten Publikum das Bild der kreativen Schweiz ohne Behinderung zu vermitteln, stets sehr hoch eingeschätzt und dafür zu Hause, namentlich bei Pro Helvetia, viel Verständnis gefunden. Übrigens waren auch die Westberliner in ihrer Isoliertheit der ersten Jahre für alles äußerst dankbar, was man ihnen an kulturellen, an Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen und so weiter bieten konnte. Sie erkannten an solchen Veranstaltungen auch, dass sie und ihre Stadt in der Welt draußen noch nicht der Vergessenheit anheimgefallen waren.
Im Berliner Stadtteil Wedding wurde eine Schule nach Winkelried benannt. Bei der Feier zur Namensgebung wurde eine Rütli-Szene aufgeführt. Und nicht zuletzt feierten die Schweizer ihren 1. August in Berlin-Wannsee. Kultur und Bildung als Schweizer Exportschlager und zugleich ein ideelles Bollwerk gegen den Kommunismus. Dazu gehörte auch die Stimme des Historikers und späteren SVP-Nationalrats Walter Hofer, der 1950 als Geschichtsprofessor an der Freien Universität in Berlin antrat. Er begann mit einer Vorlesung über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Der Hörsaal sei voll gewesen, wie er Jahrzehnte später erzählte.
Jetzt wusste ich, was die deutschen Studenten hören wollten. Dass es nicht einfach war für einen jungen Schweizer, vor deutschen Studenten über diese soeben zu Ende gegangene Geschichte des Dritten Reiches zu reden, wobei eine große Anzahl dieser Studenten noch ehemalige Wehrmachtsoffiziere waren. Manche kamen gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft aus der Sowjetunion zurück. Und ich schrieb damals, diesen Brief habe ich noch gefunden, an meinen ehemaligen Berner Lehrer 1954. Die Aufgabe hier in Berlin ist nicht einfach für mich. Aber es ist selbstverständlich kein Zufall, dass man für das heikle Gebiet der neuesten Geschichte und Politik einen Schweizer engagiert hat. Es ist ja in der Tat auch ein geradezu gespenstischer Wechsel der Szenerie, wenn heute ein Schweizer die unselige Politik des Dritten Reiches an der Stelle vor deutschen Hörern analysiert und interpretiert, wo vor weniger als 10 Jahren noch die zentrale für alle jene verhängnisvollen Befehle war, die darzustellen und deren Wirkung abzuschätzen, heute unsere Aufgabe ist.
Da waren aber nicht nur jene, die in Berlin Wissen, Kultur und Schweizer Werte vermitteln wollten, sondern auch jene, für die insbesondere die Ostzone zur neuen Heimat wurde. So wanderte der Schweizer Schriftsteller Jean Villain in die DDR aus. Ein Auszug aus seiner Fische, die dem ETH-Archiv vorliegt, zeigt, dass er als Mitglied der Partei der Arbeit von der Schweizer Bundespolizei überwacht worden war. In der DDR schrieb Jean Villain Reportagen, arbeitete als Übersetzer und unterrichtete an der Ostberliner Humboldt-Universität. 1985 wurde er im DDR-Radio zu seiner Wahlheimat befragt.
21.45 Uhr, Radio DDR 2 auf UKW. In der Sendung Montag, 9:45 Uhr, möchte ich Sie heute wieder um Aufmerksamkeit bitten für unser Werkstattgespräch. Luzi Schütze und Fernand Noor sind in den folgenden 3/4 Stunden zu Gast bei Jean Villain.
Während wenn man vom Westen in ein sozialistisches Land kommt, muss, glaube ich, zuerst einmal alles umgedacht und neu gedacht und neu erfahren werden, weil man sonst mit einer gewissen Frömmigkeit, mit einer religiösen Haltung an die Realität ranzugehen versucht ist, die in jedem Fall verheerende Folgen hat auf die daraus entstehende Reportage. Ja. Nicht also, dass die Gefahr, Wunschdenken reinzubringen, ist in so einem Fall ungeheuer groß.
Darf ich nochmal ganz konkret fragen, wenn Sie heute eine DDR-Reportage schreiben würden, fühlen Sie sich inzwischen als Bürger der DDR oder sind Sie doch mehr der freundlich aufgenommene Gast, der viele Dinge wohlwollend betrachtet, über die wir oder kühl abschätzen, über die wir uns mitunter erregen?
Ich habe mich nie als Gast gefühlt hier. Ich war von meiner ersten Erfahrung hier 1951 zu Hause.
Nach der Wende wurde bekannt, dass Jean Villain in der DDR auf den Listen des Staatssicherheitsdienstes als informeller Mitarbeiter Erwin aufgeführt worden war, als Stasi-Spitzel also. Der Autor hatte Nachlass samt Fischen der Bundespolizei und der Stasi dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich übergeben. Die wissenschaftliche Aufarbeitung steht noch aus. Schweizer in Berlin unter diesem Titel zeigt das Archiv am Schweizerischen Archivtag solche bisher unveröffentlichte Tondokumente. Zeitzeugenberichte aus rund 150 Gesprächsveranstaltungen der letzten 30 Jahre. Quellen, die das Archiv auf diese Weise selber hervorgebracht hat. Diese halböffentlichen Gespräche im engen Kreis müssen kritisch betrachtet werden, sagt der Historiker Christoph Manasse, denn persönliche Erinnerungen und Jahrzehnte später hinzugefügtes Lektürewissen können sich da auch mal vermischen. Einmalig aber ist, dass diese Quellen so umfangreich sind und spezifische, die Geschichtsschreibung ergänzende Erkenntnisse zutage fördern. Der Leiter des Archivs für Zeitgeschichte, Gregor Spuhle.
Sie sind sicher eine Möglichkeit, wenn man mal mehrere Kolloquien anhört, die um dieses Themenfeld Schweiz in Berlin kreisen, um Netzwerke und persönliche Beziehungen zu rekonstruieren, die tatsächlich nicht in schriftlichen Quellen auftauchen.
Schweizer in Berlin, das war eine Kontextsendung von Sabine Bitter.